Podcast Neues vom Antea-Fonds mit Herzig und Purps. Völlig überraschend mit dabei Eugen Herzig.
Moin ihr Lieben, Eugen hier.
Und Cornelius Purps.
Auch moin, ich bin's, der Conny. Und da sind wir reingerutscht mit viel Schnee ins Jahr 2026. Herzlich willkommen zum Podcast Neues vom Antea-Fonds. Ich bin Cornelius Purps und bei mir ist natürlich wie immer...
Ich bin Eugen Herzig und du hast vollkommen recht, es musste geschippt werden.
Musste ordentlich geschippt werden. Wir haben Mitte Januar, ich glaube, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir dürfen Ihnen jetzt trotzdem noch ein gutes neues Jahr wünschen. Gutes Anlegerjahr auch. Das vergangene Jahr lief ja dann doch gar nicht so schlecht. Wir wollen hier ja wie alle drei Monate einen Rückblick bieten auf die Ereignisse, Marktentwicklungen des vergangenen Quartals, aber natürlich auch darauf, was sich im Antea-Fonds getan hat. Man hat so ein bisschen den Eindruck, das vierte Quartal 2025 liegt schon wieder ewig zurück. Eugen, oh ja. Was hast du da überhaupt noch? Hast du irgendwelche Erinnerungen hast du?
Ja, also wenn ich so ein bisschen nachgrabe und die ersten 10 Tage im Januar jetzt mal ausblende, dann schaue ich mal so drauf, was wir denn auch so an Wünschen geäußert haben und welche Themen wir hatten. Also ich hatte ja zum Schluss noch einen Wunsch geäußert, der da hieß, dass wir einen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas bekommen. Das ist glücklicherweise eingetreten. Da bin ich sehr, sehr froh drum. Aber es gab natürlich auch im wirtschaftlichen Bereich einige Dinge, gerade im Marktbereich, der KI-Hype. Wahnsinn, was dort angekündigt wurde an Geldern, die investiert werden, an Zusammenarbeiten an und Ähnlichem, was da kam. Fusion glaube ich nicht, aber es war schon Wahnsinn. So 500 Milliarden waren ja nichts.
Ja, das war insbesondere im Oktober, verging kaum ein Tag, wo nicht eines der beteiligten Unternehmen mit einem anderen irgendeinen mehreren Milliarden, zig Milliarden, hunderte Milliarden Dollar schweren Vertrag oder Abkommen oder Liefervertrag für Energie abgeschlossen hat. Da tauchte dann auch Unsicherheit auf. Das hat die Marktteilnehmer dann irgendwann nicht mehr begeistert und ich glaube deshalb war dann auch letztendlich die Aktienmarktentwicklung im vierten Quartal war okay, aber letztendlich verhalten. Von KI-Euphorie war ja nicht mehr so viel zu spüren, ne?
Ja, weil die Ankündigungen, die da waren, haben natürlich erstmal dazu geführt, dass alle gesagt haben, ey, Wahnsinn, ist ja toll. Und wie das dann immer so ist, hinterher kommt dann die Überlegung, rechnet sich das denn wirklich? Ist das denn alles so toll, was da gerade so angekündigt wird? Aber das ist ja so das übliche Verhalten. Erstmal Hurra und dann schaltet man das Gehirn ein.
Ja, und in diesem Zustand sind wir auch jetzt noch natürlich mit eingeschaltetem Gehirn, aber auch mit den Fragen, ob sich die vielen Investitionen in den KI-Bereichen, ob sich das letztendlich für die Unternehmen auszahlen wird.
Genau, und da können wir zumindest bei uns sehen im Antea-Fonds, dass doch zwei Managementhäuser dort ein bisschen vorsichtiger geworden sind. Vorsichtiger bedeutet eben halt, dass zum Beispiel Positionen auch mal in Nvidia auch mal abgebaut wurden. Man hat da auch gerne mal Gewinne mitgenommen. Beziehungsweise auch neue Investitionen jetzt nicht zwingend in den Tech-Sektor gelaufen sind, sondern in ganz klassische, wie nennt man sie nochmal, ich wollte schon fast sagen Retail-Unternehmen, aber ich glaube, das ist nicht ganz der richtige Begriff dafür, ne? So Old Economy hat man früher gesagt.
Ja, Old Economy und insgesamt halt kleinere Namen. Ich meine, wir haben oben die Magnificent Seven, ja. Da ist der Fonds ja auch investiert, können wir gleich mal drüber sprechen, aber natürlich zeichnet so ein Fonds dann auch aus, in speziellere, kleinere Werte zu investieren, die nicht jedermann sofort auf den Zettel hat.
Genau, zum Beispiel Ryko.
Ryko hört sich für mich an wie ein Käse, aber was macht Ryko?
Also Ryko ist ein skandinavisches Unternehmen, ein Kapitalallokator oder auf Neudeutsch Serial Acquirer. Es ist immer ganz wichtig, englische Begriffe zu verwenden. Und er sucht eben cashflow-starke Nischenplayer in Nordeuropa, an denen er sich beteiligt, die er eben halt mit aufkauft. Man hätte im privaten Bereich gesagt, das ist eigentlich Private Equity, so in die Richtung. Aber hier geht es eben halt um Public Equity. Und Ryko wurde deswegen genommen, weil der Aktienkurs eben halt stark zurückgekommen ist. Jetzt nicht, weil die Ryko-Unternehmung schlecht ist, sondern weil letzten Endes Ryko ganz einfach nicht en vogue ist. So, die Zahlen stimmen. Und das war der Grund, warum man Ryko eben halt mit eingekauft hat zu einem wirklich günstigen Kurs.
Ryko kennt man jetzt nicht so.
Nee.
Gehen wir auf die Namen, die man kennt. KI-Unternehmen, da ist ja ein großer Player dabei, der geht dieses Jahr möglicherweise an die Börse. OpenAI soll einen Riesenbörsengang geben. Noch sind sie nicht öffentlich gehandelt. Und ich glaube, wir können auch einräumen, dass wir da mit unserem Private Equity Segment nicht beteiligt sind.
Nein.
Aber wenn wir mal sagen, die Mag 7 stehen jetzt einfach mal als Approximation für KI-Unternehmen. Da ist der Fonds inwieweit investiert?
Also wir sind da schon investiert und auf Gesamtfondsebene ist es etwas über 4%. Und das bedeutet eben halt, dass wir in der Gesamtaktienquote so rundweg so um die 10% eben halt im Mag7-Bereich haben. Das muss man eben halt dann auch jetzt im vierten Quartal oder anders gesagt aufs Gesamtjahr betrachtet, war das vielleicht ein Stückchen zu wenig. Da hätte man vielleicht ein bisschen mehr haben können. Aber letztendlich im vierten Quartal war es gar nicht so verkehrt. Denn im vierten Quartal sind auch andere Werte angesprungen, was wir auch sehr klar im Performance-Beitrag unserer Aktienkomponente eben halt auch sehen können.
Ja, ja, also ganz klar, die Mag7 haben im vierten Quartal sich in der Gruppe insgesamt leicht positiv entwickelt, aber kein Vergleich zu den Quartalen vorher. Zweite, dritte Quartal waren die Mag7 sicherlich die Haupttreiber an den amerikanischen Aktienmärkten. Wir Europäer hatten davon ja wenig. Wir haben hier ziemlich viel über die Wechselkursentwicklung einbüßen müssen. Das waren übers Gesamtjahr betrachtet am Markt 12-13%, die der Dollar gegenüber dem Euro an Wert verloren hat. Und das hat sich dann ja auch im Fonds auch niedergeschlagen.
Also wir haben über die Währungskomponente im Fonds so rundweg 3% weggegeben. Das fehlt uns natürlich da an der Performance. Und von daher, das ist jetzt meine Gesamtjahresbetrachtung, bin ich sehr zufrieden mit unseren 5,8%, die wir im letzten Jahr gemacht haben. Auch bei der Vola von 6,4. Aber was man eben halt sehr schön sehen konnte, im vierten Quartal ist ja nun die Dollarschwäche, oder anders gesagt, hatte sich ja der Wechselkurs eigentlich gar nicht verändert. Ist ziemlich seitwärts gelaufen.
Ja, ja.
Und das hat eben halt auch dazu geführt, dass wir ein ordentliches viertes Quartal auch hingelegt haben.
Das habe ich nämlich auch den Eindruck, dass der Antea-Fonds übers Jahr sich oder seine Performance beschleunigt hat. Da spielt sicherlich die Dollarentwicklung eine Rolle. Denn es ist ja, wenn sich der Dollar abschwächt, dann wirkt das halt auf alle Dollar-Engagements. Einerseits natürlich im Aktienmarkt, aber andererseits natürlich auch im Gold.
Ja, im Gold, aber auch im Private-Equity-Bereich. Also dort haben wir wirklich gesehen, dass eben halt die US-Dollar-Schwäche uns einfach Punkte gekostet hat. Muss man so sehen. Und wir hatten das ja schon mal in einem Monatskommentar oder Conclusio, ich bin mir da jetzt nicht mehr ganz sicher, wo du sehr gut beschrieben hast, dass es schlichtweg keinen Sinn macht, aktive Währungsabsicherung zu betreiben, weil mal läuft's für dich, mal läuft's gegen dich.
Ja, ich will jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass es keinen Sinn macht. Es ist aber sehr schwierig, hier das richtige Timing zu erwischen. Und es ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mit den Absicherungsgeschäften einstieg und wann schließt man sie wieder, dass man dort im Timing falsch liegt und damit die gesamte Sache noch schlimmer macht, die ist hoch. Und insofern, im vergangenen Jahr lief die Devisenkursentwicklung für europäische Anleger nachteilig. Das ist für dieses Jahr 2026 ganz interessant. Es gibt so immer diese Konsenserwartungen, was kommt denn so? Und da ist eine der überzeugendsten Konsenserwartungen, ist, der Euro wertet gegenüber dem Dollar weiter auf. Das würde bedeuten, wenn es so kommt, dass man wieder auf seine Dollar-Engagements gewisse Prozente über die Währung verlieren würde. Zu Beginn des Jahres zeichnet sich das nicht zwingend ab. Vielleicht eine kleine Anekdote. Es war vor genau einem Jahr zu Beginn des letzten Jahres genau andersrum. Da haben alle Leute erwartet, der Dollar würde aufwerten. Wurde auch begründet mit Donald Trump und so weiter. Und genau das Gegenteil ist eingetreten. Von daher würde es mich wirklich nicht wundern, wenn es in diesem Jahr auch wieder andersrum kommt. Also und dann mit einer Aufwertung des US-Dollar gegenüber dem Euro würde man dann mit seinen Dollaranlagen einen kleinen Bonus wieder reinholen.
Also ein schöner Kontraindikator. Da gucken wir doch mal. Aber du hattest ja das Thema Edelmetalle, eher gesagt Gold, angeschnitten. Und das muss man schon sagen, Gold war insgesamt über das Gesamtjahr, aber auch im vierten Quartal eben halt ein guter Performance-Treiber auch für unser Depot. Und Wir haben auch gesehen, dass bei einem Manager in der Tat tatsächlich die Goldquote auch nochmal ausgebaut wurde.
Ausgebaut?
Ja.
Ausgebaut. Ich meine, die baut sich ja von alleine auf.
Das
die Quote auch. Über die Kursentwicklung wird der Anteil einer Anlageklasse bei steigenden Kursen im Gesamtfondsvermögen natürlich größer. Aber du sagst, es wurde also noch extra hinzugekauft.
Es wurde noch ein bisschen hinzugekauft bei einem Manager, ja. Da gibt es doch dieses schöne Stichwort, was du mal gebracht hast, das musste ich wirklich lernen. Devisenreservendiversifikation. War das richtig?
Ja, das war richtig. Devisenreservendiversifikation. Kleiner Zungenbrecher. Aber was hat das jetzt zu sagen? Haben wir im Antea-Fonds unsere Devisenreserven diversifiziert?
Ja, wir haben in London extra einen Tresor angemietet.
In Gelsenkirchen, ne?
Wollten wir erst, aber wir waren zu spät und dann gab es da nichts mehr. Und dann mussten wir nach London ausweichen.
Nein, hinter dem Stichwort Devisenreserven-Diversifikation, da verbirgt sich ja der Haupttreiber für die starke Entwicklung des Goldpreises.
Ja, sehr deutlich. Also die Notenbanken kaufen ja nach wie vor zu, auch über die Maßen und dessen, was sie so in den letzten Jahren, also Jahren heißt jetzt in den letzten 10, 15 Jahren im Schnitt gemacht haben. Und das ist ein sehr starker Treiber. Dann sehen wir jetzt auch wieder anziehende Nachfrage aus dem ETF-Bereich. Und das trägt natürlich dazu bei, dass eben halt dann der Goldpreis weiter steigt. Und ich glaube, auch von dem Hintergrund der Unsicherheiten, die wir so jetzt geopolitisch auch sehen, könnte das anhalten.
Also das Umfeld ist tatsächlich, auf Englisch würde man sagen, ein Goldilocks-Umfeld für Gold. Aber es geht ja dabei auch nicht nur um die Kursentwicklung, sondern das Schöne an der Goldpreisentwicklung der vergangenen 2-3 Jahre ja schon, ist, sie geschieht vollkommen unkorreliert mit jedweder anderen Anlageklasse, auch unabhängig mittlerweile, weitgehend unabhängig von der Währungsentwicklung des US-Dollar. Das ist ja auch ein großer Vorteil, den wir ja auch im Antea-Fonds, sag mal, dankend annehmen.
Auf jeden Fall. Und das hat man auch in den letzten 2 Jahren gesehen. Jetzt gehe ich ein klein bisschen zurück, dass die Goldquote ein sehr, sehr guter Performancebringer war. Wenn andere zum Beispiel etwas schwächer waren, andere Anlageklassen. Aber das ist genau das Prinzip. Wir wollen eben halt auch wirklich diesen Ausgleich haben, dieses unkorrelierte Verhalten, dass sich Anlageklassen darüber auch gegenseitig unterstützen können. Und das funktioniert gut.
Eine stabile Kursentwicklung mit einer Reihe von Anlageklassen, die sich unkorreliert zueinander entwickeln. Das ist in einem Satz zusammengefasst der Antea-Fonds, die Idee des Antea-Fonds.
Genau. Das hat im 4. Quartal auch gut funktioniert.
Und ich denke auch, übers Gesamtjahr betrachtet, hat es gut funktioniert.
Ja, hat es auch. 5,8% Rendite bei 6,4% Vola. Das ist ein solides Ergebnis, da wird sich keiner beschweren. Und vor allem, und das ist eigentlich das viel Wichtigere, gerade in den Phasen, und das war damals die Zollankündigung, haben wir gezeigt, dass wir den Rückgang wirklich eingrenzen können. Und dafür sind wir da.
Und der Einstieg ins Jahr 2026 war, wenn man auf die Märkte guckt, ziemlich positiv. Der DAX hat um den Jahreswechsel rum 10 Tage in Folge positiv abgeschlossen.
Wahnsinn.
Das ist schon fast eine rekordmäßige Serie. Dabei natürlich auch neue Allzeithöchststände erreicht. Seine 8 Monate gehaltene Bandbreite nach oben durchbrochen. Mal sehen, wie sich das weiterentwickelt.
Wir bleiben da auf jeden Fall für Sie am Ball.
Ja, am Ball apropos. Da muss ich jetzt aber nochmal St. Pauli-Fan. St. Pauli hat das Stadtderby gegen den Hamburger SV gewonnen und seither so gut wie kein Spiel mehr gewonnen. Bald steht dieses Stadtderby wieder auf dem Kalender. Was ist da dein Wunsch?
Eine ganz hervorragende Niederlage, so 2-1 oder 1-3, das ist mir eigentlich egal.
Aber dass dein Verein dann im Anschluss endlich mal wieder ein paar Spiele gewinnt. Wenn wir mal aus der deutschen Liga rausgehen, wie stehst du eigentlich im Ausland? Barcelona oder Madrid?
Oh, wenn ich mich da entscheiden müsste, würde ich Barcelona nehmen.
Messi oder Ronaldo?
Messi.
Da sind wir uns bei beiden einer Meinung. Austria Wien oder Rapid Wien? Nein, ich glaube, diese Frage ist ohne weitere
Relevanz. Das ist schwierig, aber ich glaube Rapid.
Zunächst aber freuen wir uns auf das Stadtderby in wenigen Wochen. Sind wir wieder sehr gespannt darauf. Wir freuen uns auch auf Anfang April, wenn es wieder heißt
Neues vom Antea-Fonds.
Wir bedanken uns bei Ihnen auf jeden Fall für Ihr Zuhören.
Eine Sache habe ich noch ganz kurz. Die muss ich unbedingt erwähnen. Und zwar schalten Sie ein am 22.01. um 10.30 Uhr. Da haben Sie bestimmt auch schon eine Einladung von uns bekommen. Machen wir unser Jahresauftakt-Webinar, wo wir nicht zurückschauen, sondern nach vorne schauen. Auch mit uns beiden Conny macht den Kapitalmarktausblick. Ich werde einige Worte zum Antea-Fonds verlieren und zum Antea-Einkommen global.
Eine einmalige Gelegenheit, uns auch mal zu sehen und nicht nur zu hören.
Genau.
Dankeschön fürs Zuhören. Wir freuen uns auf den April, wenn wir uns wieder hier an dieser Stelle hören und nicht sehen. Wenn es Ihnen gefallen hat, wenn Sie Anregungen, wenn Sie Fragen haben, wir sind natürlich für Sie erreichbar, persönlich erreichbar, über die üblichen Kanäle. Kein Bot, keine KI, nur Menschen.
Richtig. Und über ein Like freuen wir uns auch.
Dankeschön. Wir wünschen einen guten Start ins neue Jahr.
Tschüss.
Disclaimer. Dies ist eine Marketinganzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Antea-Fonds und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Dieser Podcast dient werblichen Zwecken und wurde mit großer Sorgfalt erstellt. Dennoch wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die frühere Werteentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Quelle aller Daten, soweit nicht anders angegeben, Antea. Die auf den Webseiten der Antea AG enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an deutsche Anleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. Die enthaltenen Informationen sind nicht zur Veröffentlichung, Nutzung oder Verbreitung an und durch eine Person aus einem anderen Staat bestimmt. Insbesondere sind diese Informationen nicht für den Vertrieb in den Vereinigten Staaten von Amerika, für Staatsangehörige der USA oder für Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in den USA oder Personen, die für diese handeln, bestimmt. Sofern solche Personen auf die enthaltenen Informationen zugreifen, übernimmt die Antea AG keinerlei Gewährleistung dafür, dass die enthaltenen Informationen mit den anwendbaren Bestimmungen des betreffenden Staates übereinstimmen. Die bereitgestellten Inhalte dienen lediglich Informationszwecken. Sie stellen kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln dar. Es handelt sich im Sinne des Gesetzes weder um einen Verkaufsprospekt noch um ein Basisinformationsblatt und ersetzt nicht die individuelle Beratung. Verkaufsprospekt und Informationsblatt des Antea-Fonds stehen unter der Antea-Webseite www.antea-ag.de im Bereich Investmentfonds zum Download bereit. Kapitalverwaltungsgesellschaft Hansa Invest Hanseatische Investment GmbH, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg. Angaben bezüglich einer erhöhten Volatilität aufgrund der verwendeten Techniken zur Fondsverwaltung können dem Verkaufsprospekt entnommen werden.